Schönen guten Tag, Herr Opielka.
Ja, einen schönen guten Tag.
Was genau ist denn Zukunftsforschung?
Nun, Sie können Zukunft ja zumindest mal in drei Richtungen erforschen. Sie können es in der Geschichte erforschen, wenn man so will, die historische Zukunftsforschung betreiben. Man spricht auch von der Utopieforschung. Also wie oft und in welcher Weise hat man sich in der Vergangenheit eigentlich die Zukunft gedacht? Das ist eine Möglichkeit, die Zukunft zu erforschen, indem wir schauen, wie die Zukunft in der Vergangenheit gedacht worden ist. Die andere, zweite Achse der Zukunftsforschung ist das, was wir in der Regel meinen, wenn wir von Zukunftsforschung sprechen, nämlich die Zukunft, wie sie in der Gegenwart auftaucht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Sie können Meinungsträger befragen, Elitenangehörige befragen oder das allgemeine Volk befragen, wie sie sich vorstellen, dass die Welt in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen soll, wie sie sie gerne hätten. Und dann können Sie daraus eine Art Trendentwicklung hochrechnen aus Sicht der Bevölkerung. Oder Sie können dies für technische Entwicklungen machen. Sie können schauen, welche technischen Entwicklungen haben wir heute schon, wie wahrscheinlich ist die Entwicklung zum Beispiel im IT-Bereich oder im Bereich der biologischen Medizin oder der genetischen Medizin. Was können wir heute schon erkennen? Was glauben wir aus den bisherigen, aus den gegenwärtigen Annahmen heraus ableiten zu können für die Zukunft? Das ist, wenn man so will, eine gegenwartsbezogene Zukunftsforschung. Die dritte Variante ist, und das ist sozusagen die spekulativste und die schwierigste, aber zugleich diejenige, die auch vielleicht sogar die wichtigste ist, dass, wenn man so will, die zukunftsbezogene Zukunftsforschung, nämlich eine Zukunftsforschung, die herauszufinden versucht, was uns entgegenkommt. Also ein Sensorium zu entwickeln in der Gesellschaft und in ihren Angehörigen für das, was auf uns zukommen will und soll. Ich sage es mal ein bisschen allgemein verständlich. Es ist im Grunde das, was wir heutzutage auch unter Kreativität verstehen, dass wir etwas auf den ersten Blick aus dem Nichts schöpfen, wie so eine Idee. Und Zukunft ist eben nicht nur die Verlängerung der Vergangenheit und nicht nur die Verlängerung der Gegenwart, sondern immer wieder ist Zukunft auch etwas, was neu in die Welt hineinkommt.
Jetzt gibt es ja auch einige Kritiker der Zukunftsforschung, die sagen, das ist alles Humbug und das hat ja mit Wissenschaft nicht viel zu tun. Was sagen Sie da?
Ich habe ja schon drei Dimensionen beschrieben und zu jeder dieser Dimensionen gibt es natürlich eine ganze Reihe von Methoden. Die historische Zukunftsforschung, das ist klar, die Geschichtswissenschaften, die historische Literaturwissenschaften, die historische Sozialwissenschaften, die haben einen ganzen Fundus an Methoden. Die gegenwartsbezogene Zukunftsforschung ist es ganz klassische, systematische, empirische Sozialforschung. Wir machen zum Beispiel, heutzutage kommt ja überhaupt gar keine Regierungsberatung aus ohne Szenarien zum Beispiel. Wir machen Szenarien, wo bestimmte Parameter höher, tiefer oder anders angenommen werden. Und das ist ein ganz klassisches wissenschaftliches Geschäft. Und die dritte Dimension, die, wenn man so will, zukunftsbezogene Zukunftsforschung, die sicherlich ist am schwierigsten, weil hier kommen wir sehr stark mit qualitativen Methoden voran. Und auch hier gibt es natürlich eine ganze Reihe von Kritikern, die sagen, qualitative Methoden interessieren uns nicht, wir wollen nur Zahlen. Für uns zählen nur Zahlen. Aber da sind wir in der Sozialforschung seit einigen Jahrzehnten weit darüber hinaus und wissen, dass es eben auch sehr professionelle, sehr kluge, qualitative Forschungsmethoden gibt, die wir hier in diesem Feld einsetzen.
Und trotzdem gibt es in Deutschland für die Zukunftsforschung nur zwei Professuren, eine in Berlin und eine in Aachen. Warum ist das so?
Nun, es hat viele Gründe. Also einer der Gründe ist, dass es eben die Zukunftsforschung auch so etwas Interdisziplinäres, man könnte fast sogar sagen Transdisziplinäres hat. Und Transdisziplinen haben es notorisch schwer. Ich gebe ein anderes Beispiel. Die Zukunftsforschung hat ja viel zu tun, zum Beispiel mit der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsforschung ist genauso ein schwieriges Feld. Da haben Sie naturwissenschaftliche, technikwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und so weiter. Dinge müssen zusammengedacht werden. Die meisten denken, dass die Zukunft etwas ist, was sich nicht erforschen lässt. Und da kommt natürlich hinzu, dass wir auch in Deutschland ein bisschen eine starke Präsenz der sogenannten Trendberatung oder Trendforschung haben, die ein bisschen die Zukunftsforschung in den Verruf gebracht hat, weil sie nur herumspekuliert. Im Grunde denkt mit Science-Fiction-Moden und modischen Formulierungen, würde man schon Wissenschaft betreiben. Das ist natürlich nicht der Fall.
Das heißt, aus Ihrer Sicht sind die Trendforscher das Problem für die Zukunftsforscher?
Viele ja, ich würde sagen, sie waren sicherlich auch ein Problem, nicht das Entscheidende, aber sie sind sicher ein Problem. Die sogenannte Trendforschung hat die Wissenschaftlichkeit der Zukunftsforschung sicherlich erschwert in Deutschland. Und da haben wir eben einige Kolleginnen und vor allem Kollegen, die da sehr smart sind und sehr gefällig formulieren können, die haben sicherlich nicht dazu beigetragen, die Kredibilität der Zukunftsforschung zu erhöhen.
Jetzt beschäftigen Sie sich tagtäglich mit der Zukunft, weil Sie darüber forschen. Da muss die Frage natürlich erlaubt sein, wie denn unsere Welt vielleicht in 20 Jahren aussehen wird. Können Sie das sagen?
Was meinen Sie mit unserer Welt? Da geht das ja schon los. Ein ordentlicher Wissenschaftler wird immer erstmal sagen, das Entscheidende ist die richtige Frage. Sie müssen jetzt genau wissen, was Sie wollen. Wollen Sie zum Beispiel wissen, wie die Büroarbeit aussieht? Oder wollen Sie wissen, wie das Bildungssystem sein wird oder die Gesundheitsvorsorge sich entwickeln wird?
Dann nehmen wir doch das Klima. Das ist ja ein großes Thema immer der letzten Jahre.
Wir haben da eine ganze Reihe von Kollegen im Institut, die sich systematisch über diese Frage Gedanken machen. Und was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Frage der Klimaentwicklung eine der kontroversesten Themen der Gegenwart ist, weil wir stehen da wirklich vor der großen Frage, weil wie viel davon ist man-made, also menschengemacht, und das ist erhebliches, und wie viel davon kann sozusagen überhaupt noch von Menschen korrigiert werden. Und über diese Frage ist ein Streit da. Ich selbst bin, was in der Klimapolitik betrifft, gemäßigt optimistisch. Ich sehe eine erhebliche Zunahme an Bewusstsein, auch gerade in sogenannten Schwellenländern, Stichwort China oder Indien. Das A und O wird sein, die Eliten anzuerreichen. Die Eliten müssen neu denken und die Eliten sind letztendlich in fast allen Gesellschaften die konservativsten Teil der Gesellschaft. Da muss man sagen, ist Deutschland auf einem ganz guten Weg. Also die Energiewende als Beispiel, das ist ein weltweites Fanal. Das ist etwas ganz Besonderes, das ist auch gerade von Konservativen hier in Deutschland mit versucht wird. Vielleicht nicht immer ganz glaubhaft, nicht immer ganz effektiv, aber das ist doch etwas, was ich für eine Strahlkraft halte. Also ich bin durchaus optimistisch, dass die Welt sich bewusst ist und die Menschen sich bewusst werden, welche Verantwortung für künftige Generationen bestehen. Und das ist ein Beispiel, die Voraussetzungen dafür zu untersuchen, gerade auch die menschengemachten, die institutionellen Voraussetzungen, das ist eine Aufgabe der Zukunftsforschung.
Die Zukunftsforschung beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Zukunft. Welchen Sinn die Forschung für die Gesellschaft hat, darüber haben wir mit Michael Opielka gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.